Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Thomas Kielinger. Elisabeth II. Elizabeth Alexandra Mary kam am 21. April 1926 morgens gegen 3 Uhr per Kaiserschnitt zur Welt, und es dauerte nicht lange, bis das Kind, Prinzessin Elizabeth, von ihrer Familie immer nur Lilibet oder auch Bess gerufen, die Herzen der Briten erobert hatte, auch dank der publizistischen Vermarktung durch ihre Mutter, die überaus populäre und medienbewusste Herzogin von York. Davon wird noch ausführlich die Rede sein. Eine einzige Zeitung, der Daily Sketch, griff für seine Ausgabe vom Tag nach der Geburt zum königlichen Rechenschieber und schrieb, in der Theorie vollkommen korrekt, eine mögliche Königin von England wurde gestern in 17 Bruton Street, Mayfair, geboren. Eine mögliche Königin. Die Journalisten hatten mit einer Heirat des Prinzen von Wales offenbar gar nicht mehr gerechnet und die Erbfolge sogleich auf Elizabeth zulaufen lassen. Eine kühne Annahme. Denn Elizabeth, das haben wir bisher übersehen, hätte ja auch noch einen Bruder bekommen können. Schließlich war bei ihrer Geburt die Mutter erst 25 Jahre alt. Ein Bruder hätte sie in der Erbfolge noch weiter zurückgesetzt, ganz zu schweigen von möglichen Nachkommen des Prinzen von Wales. Ergo, auf die Annahme, dass Elizabeth je den Thron erben würde, hätte 1926 niemand wetten mögen. Zu viele Hürden standen im Wege. Und doch hat sich, was der Daily Sketch früh als möglich beschrieb, genau im Sinne dieser Vorhersage erfüllt, und das schneller, als irgendjemand hätte ahnen können. Eine Kette von unvorhersehbaren Ereignissen, die Abdankung des Onkels im Jahr 1936, der frühe Tod des Vaters 1952 im Alter von 56 Jahren, führte dazu, dass die junge Frau schon mit 25 Jahren den Thron bestieg, im gleichen Alter übrigens wie ihre berühmte Vorgängerin Elizabeth I. Und auch das Leben der zweiten Elizabeth ist bereits Geschichte geworden, eine Geschichte aber, die andauert und die Öffentlichkeit weiterhin fasziniert. Fast hätte es dieses Leben gar nicht gegeben, denn wie gesagt, zweimal lehnte Elizabeth Bowes Lyon Heiratsanträge des Herzogs von York ab. Ihre Mutter, Lady Strathmore, distanziert wie die meisten Schotten gegenüber England, war gegen die Verlobung mit Bertie, dem Königssohn. Kam ihr das höfische Zeremoniell doch suspekt vor und der Jubel der Massen bei den entsprechenden Anlässen noch mehr. Soweit ich das sehe, müssen einige Leute mit Royalty gefüttert werden wie Seelöwen mit Fischmahlzeiten, gab sie ihrer Tochter zu verstehen. Ähnlich hatte es schon Walter Bagehot gesehen, Englands viel zitierter Verfassungstheoretiker des 19. Jahrhunderts. Je demokratischer wir werden, desto mehr erfreuen wir uns an staatlicher Show, die schon immer das Vulgäre in uns angezogen hat, schrieb er 1863 in einem Aufsatz für den Economist mit leisem, weisem Spott. Bagehot freilich war ein unbedingter Verfechter der Monarchie und das Vulgäre ihrer Präsentation akzeptierte er als notwendigen Tribut an die sich herausschälende Moderne. Seit Urzeiten sind die Briten, um das Wort von Elizabeths schottischer Großmutter aufzugreifen, mit Royalty gefüttert worden, unter wechselnden Monarchen, unter unterschiedlichen historischen Vorzeichen. Royalty gehört zu ihrer nationalen DNA. Das populäre Verständnis von der Geschichte des eigenen Landes orientiert sich in England nicht vorrangig an Epochen wie Mittelalter, Spätmittelalter, frühe Neuzeit und so weiter, sondern an der Abfolge der Kings and Queens. Von den Normannen über die Plantagenets, die Tudors, Hannoveraner und Windsors, darin eingebettet die Laufzeiten einzelner Herrscher, von Heinrich V. und Heinrich VIII. Über die große Elizabeth zu George III. Und seinen Söhnen, dann zu Königin Victoria und bis zur heutigen Queen. Eine nahtlose Nationalgeschichte, die sich nacherzählen lässt wie ein großes Epos. Mit Elizabeth II. Und im Auf und Ab ihrer Familie ist die britische Gesellschaft von heute groß geworden. Man glaubt, die Queen zu kennen wie ein vertrautes Stück des nationalen Mobiliars. Doch das trifft nur zum Teil zu, denn kaum bekannt ist auch unter den heutigen Briten beispielsweise, wie raffiniert schon in Elizabeths frühester Jugend die Öffentlichkeit mit diesem jüngsten Spross der Royals gefüttert wurde, unter Anleitung ihrer Mutter, über deren PR-Talente moderne Agenturen verzückt gewesen wären. Die Jugendgeschichte der Queen ist in jeder Hinsicht eine Fundgrube, denn schon als Kind legte sie alle Eigenschaften an den Tag, welche die Menschen an der späteren Monarchin als typisch zu erkennen meinten. Sie war geradlinig und professionell, unaufgeregt, diszipliniert, pflichtbewusst, uneitel, ohne Allüren. Als sie am 11. Dezember 1936, gerade einmal 10-jährig, nach der Abdankung ihres Onkels Edward VIII. An die zweite Stelle der Thronfolge nach ihrem Vater rückte, hakte ihre jüngere Schwester Margaret leicht exaltiert nach: »Heißt das, dass du am Ende Königin werden wirst?« »Ja, ich denke schon«, so die lakonische Antwort Elizabeths. Sie kam nie mehr darauf zurück, berichtete Margaret später.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.